Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns. So wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin.
So, ich freue mich, dass ich mal wieder da sein kann. Ist schon echt viele Jahre her, dass ich das letzte Mal da war, glaube ich, gell? 10 vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Aber schön, schön euch zu sehen und viele von euch kenne ich ja auch. Ich habe mich richtig gefreut heute Morgen, als ich aufgestanden bin, habe gedacht, ach, jetzt sehe ich viele schöne und nette Menschen mal wieder. Das ist gut. Also, danke für die Einladung und ich komme sehr gerne zu euch. Genau. Ihr habt gerade den Bibeltext gesehen. Das ist ein Bibeltext, der heute auch in der Predigt vorkommt. Behaltet den mal im Kopf, weil es eine ganz wichtige Grundlage für das Thema der Einheit ist. Es ist aus dem hohen priesterlichen Gebet und eine ganz wichtige Grundlage für das, was Einheit bedeutet in unserem Leben und in unseren Gemeinden. Ich will aber anders anfangen. Wir schreiben das Jahr 1943. Eine kleine Gruppe 15- bis 23-jähriger junger befreundeter Frauen lebten gemeinsam in Triest. In ihrer Mitte Silvia Lubich, die kurz zuvor Mitglied eines franziskanischen Ordens wurde und in diesem Zug ihren Vornamen in Chiara umbenannte. Ihre Heimatstadt Trient war unter Beschuss. Trient war die Stadt, genau. Bis zu 11-mal am Tag mussten die jungen Frauen in einen Luftschutzbunker flüchten. Angesichts des Todes und der großen Not in ihrer Umgebung, da stellten sie sich eines Tages die Frage, angesichts des Todes, gibt es etwas, das durch keine Bombe vernichtet werden kann? Durch keine Bombe. Und sie fanden die Antwort, Gott. Also nahmen sie bei jedem Bombenangriff immer ein neues Testament in den Bunker mit, bis zu 11-mal am Tag, und lasen sich gemeinsam daraus vor. Sie fragten Gott, was er von ihnen möchte, und ein paar Textstellen aus dem Johannesevangelium übertönten den Bombenlärm für sie. Die eine war, ein neues Gebot gebe ich euch, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Und als sie das lasen, da berichten sie, dass sie einander angeschaut haben und fassten den Entschluss, in unserer kleinen Gruppe die Verwirklichung dieses Gebotes zu sein. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Das zweite bedeutende Wort aus dem Johannesevangelium war für sie, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Das haben wir gerade gehört, gell, in dem Film. Johannes 17, Vers 21. Das war der Startpunkt der sogenannten Fokulare-Bewegung. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist eine Einheitsbewegung, die innerhalb der katholischen Kirche, die in 182 Ländern aktiv ist und weltweit rund 110.000 aktive Mitglieder zählt. Ein Motto, das von der Gründerin immer und immer wiederholt wird, ist das Motto Jesus in der Mitte. Jesus in der Mitte. Darauf kommt es an. Das erinnert mich auch noch an eine weitere ganz besondere Person, diese hier, die ihr gleich seht. Das ist Schwester Anna Maria aus der Wiesche. Sie war 18 Jahre lang Priorin der Christusbruderschaft in Selbitz und im vorletzten Jahr, 31.08., weiß ich noch, ist sie leider nach einer kurzen Krankheit gestorben. Ich war ab und zu mit ihr auf Veranstaltungen und habe mit ihr telefoniert, auch kurz vor ihrem Tod noch. Und einer der Sätze von ihr, die mir wohl ein Leben lang nicht mehr aus dem Kopf geht, ist: Die Mitte muss frei bleiben. Sie hat es immer wieder gesagt, die Mitte muss frei bleiben. Irgendwann habe ich mal nachgefragt, was es bedeutet. Sie hat: Die Mitte muss frei bleiben für Jesus. Das ist ihr Lebensprinzip gewesen. Sie will, dass die Mitte frei bleibt für Jesus. Niemand anderes und nichts anderes darf die Mitte unseres Lebens und unserer Gemeinden und unserer Veranstaltungen einnehmen. Ihre Überzeugung war: Einheit kann nur gelingen, wenn nichts und niemand anderes die Mitte einnimmt. Nur dann kann Einheit gelingen. Das zur Einleitung. Wir schauen uns nun einen Bibeltext an, der gut beschreibt, wie Einheit praktisch aussieht. Ihr seht ihn an der Leinwand. Führt euer Leben, wie es der Berufung, die an euch ergangen ist, angemessen ist. In aller Demut und Sanftmut und in Geduld ertragt einander in Liebe, bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist ist es doch, weil er ja auch berufen wurde zu einer Hoffnung, der Hoffnung, die ihr eurer Berufung verdankt. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen. Erster Punkt dazu: Einheit bewahren heißt, sich bewusst sein, was verbindet. Wir lernen von der Dreieinheit Gottes. Ihr habt es am Anfang gesehen. Ich will es noch mal ein bisschen versuchen, deutlich zu machen, wenn ich das hinkriege. Ich bin jetzt kein Handwerker, aber mit dem Meterstab kriege ich doch was hin. Zumindest ein Dreieck schaffe ich gerade noch so. Genau. Dieses Dreieck soll noch mal so ein Beispiel sein. Wir haben das am Anfang gehört in dem Bibeltext, Johannes 17. Da heißt, dass wir in Gott sind. Also so wie ihr jetzt meinen Kopf in diesem Dreieck seht. Das Dreieck ist ja das Symbol für die Dreieinigkeit. Die keltischen Christen haben das Bild für die Einheit immer als Dreieck verstanden. Und sie haben gesagt, immer, also das Beispiel und das Vorbild von Einheit unter uns Christen und unter uns Menschen ist immer die Dreieinigkeit Gottes. Vater, Sohn und Heiliger Geist, die lieben einander. Die streiten nicht gegeneinander, sondern die lieben einander. Und die haben ein Ziel. Und das ist das beste Beispiel für Einheit. Das ist unser Vorbild, das wir haben. Und in Gott dürfen wir sein. Stellt euch das mal vor. Das sagt Jesus ja auch. Dass wir geliebt sind wie von Gott, wie er seinen Sohn liebt. So sehr sind wir geliebt, haben wir vorher gehört. Also die Liebe Gottes, die erreicht uns und befähigt uns zur Einheit. Nichts anderes. Und das ist das Beispiel für die Einheit. Und in Gott dürfen wir sein. So wird es beschrieben. Wir sollen so eins sein, wie du, Vater, sagt Jesus, mit mir eins bist. Was ist das für ein hoher Anspruch, ja? Aber es ist auch ein gutes Vorbild für uns. Und deswegen nehmt dieses Dreieck einfach mal als Bild für die Einheit. Es ist ein großes Ideal, aber es ist ein Riesenvorbild für uns. Da wollen wir hin, gemeinsam. Und Jesus sagt, das ist möglich im hohepriesterlichen Gebet. Die Frage ist nun aber, was verbindet uns denn jetzt? Wir wissen, was die Dreieinigkeit verbindet, eine Liebe zueinander, eine Verbundenheit, eine Zuwendung zueinander, Frieden miteinander. Die Frage ist nun, was verbindet uns? Was haben wir gemeinsam? Was ist unsere Mitte? Und Paulus zählt hier einiges auf. Wir schauen uns das mal nochmal im Detail an. Ich habe das hier fett und groß gedruckt. Ein Leib und ein Geist ist es doch, weil er ja auch berufen wurde zu einer Hoffnung, der Hoffnung, die ihr eurer Berufung verdankt. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen. Das heißt, ein Leib, das verbindet uns. Wir sind verbunden als Glieder eines Körpers. Ja? Ein Leib, gerade haben wir davon gesungen, und tragen unseren Teil zum Aufbau dieses Leibes bei. Ein Geist, in uns wohnt ein Geist, von oben geschenkt und wirkt durch uns. Das verbindet uns. Eine Hoffnung, wir haben eine Hoffnung von oben geschenkt. Das verbindet uns. Wir haben einen Herrn und dienen gemeinsam seinem großen Ziel. Er verbindet uns. Er die Mitte. Ein Herr. Ein Glaube. Wir haben einen Glaube. Das heißt, wir haben eine Beziehung zu Gott. Und die Beziehung zu einem Herrn, das verbindet uns. Eine Taufe. Wir haben eine Taufe. Wir dienen nur noch ihm. Das verbindet uns. Wir haben Gott, einen Gott und Vater, einen Gott, den Herr der Welt, der in allen Dingen präsent ist und wirksam ist. Er verbindet uns. Und wir sind Kinder eines Vaters und untereinander Geschwister. Er verbindet uns. Das alles nennt Paulus hier. Das verbindet uns. Die Einheit hängt also elementar und grundsätzlich nicht an uns, sondern an Gott. Ja, ein Leib, ein Geist, hängt alles mit Gott zusammen. Hoffnung, Glaube, Taufe, Gott und Vater, alles Gott, hängt nicht an uns. Die Verbindung zu ihm begründet die Einheit. Deshalb lebt die Einheit untereinander auch immer entscheidend von der Einheit mit ihm. Es geht bei Einheit also nicht um einheitliche Formen, es geht nicht um einheitliche Gottesdienste, es geht nicht um einheitliches Bibelverständnis, es geht auch nicht um einheitliche Schwerpunkte, es geht auch nicht um einheitliche Handlungsweisen, es geht auch nicht um einheitliche Ethik, es geht auch nicht um einheitliche Dogmatik, also Lehre. Das wäre ja nicht Einheit, sondern das wäre ja Gleichheit, wenn es dann alles genau gleich wäre. Einheit und Gleichheit streiten gegeneinander. Unsere Kirchenväter haben sich intensiv darüber Gedanken gemacht. Darüber habe ich gestern auch in dem Blog mal geschrieben. Meister Eckhart hat es mal so gesagt, er hat gesagt, wo Gleichheit ist, ist keine Einheit. Denn Gleichheit raubt die Einheit. Und wo Einheit ist, da ist keine Gleichheit. Wo Gleichheit ist, kann es keine Einheit geben. Es geht nicht darum, alles gleich zu haben. Es muss auch Unterschiede geben dürfen. Nur dann kann Einheit entstehen. Das ist ja das Interessante. Einheit gibt es nur, weil es Verschiedenheit gibt. Einheit ist nur deshalb nötig, weil es Unterschiedlichkeit gibt. Das ist doch logisch. Und worum geht es dann eigentlich bei der Einheit? Wie verwirklicht sich Einheit? Wie zeigt sich Einheit praktisch? Was brauchen wir, um Einheit zu leben? Schauen wir den Text, dann entdecken wir, dass es um eine angemessene Lebensführung geht, wie wir Einheit leben können. Wir schauen uns das mal an. Der Text heißt, führt euer Leben, wie es der Berufung, die an euch ergangen ist, angemessen ist. In aller Demut und Sanftmut und in Geduld. Ertragt einander in Liebe und bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch das Band des Friedens. In unserer Berufung angemessenes Verhalten. So. Das ist eigentlich das, was wir etablieren sollen. Darum geht es bei praktischer Einheit. Wir schauen uns das mal etwas näher an. Erster Punkt, Einheit ohne Demut geht nicht, sagt Paulus hier. In aller Demut. Was ist eigentlich Demut? Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht habt. Bill Hybels hat vor einigen Jahren ein Buch mit dem Titel geschrieben, Hinabsteigen zur Größe. Das ist eigentlich eine super Beschreibung von Demut. Hinabsteigen zur Größe. Das passt Ganz gut, eine schöne Formulierung. Die passt ganz gut zu dem, was Benedikt von Nursia, der Gründer des Benediktinerordens, in seiner sogenannten benediktinischen Regel beschreibt. Er beschreibt da, er nimmt die Jakobsleiter als Bild für Demut. Ja? Und er sagt, also diese Jakobsleiter, wo Engel hoch und heruntersteigen. Und wie die Engel an der Leiter absteigen, sagt er, so müssen auch wir heruntersteigen, damit wir aufsteigen können. Benedikt sagt und erklärt, dass wir durch Selbsterhöhung hinabsteigen und durch Demut hinauf. Der lateinische Begriff für Demut ist, wisst ihr das? Der englische? Wisst ihr, was auf Englisch Demut heißt? Ja, humble ist das Verb dazu, genau, oder das Adjektiv dazu. Und humility heißt das. Und im Lateinischen heißt es humilitas. Ist ganz interessant. Humilitas wiederum hat im Wortstamm dieses Wort humus. Was heißt das? Wisst ihr das? Latein humus? Erde. Humus heißt Erde auf Lateinisch. So, jetzt sind wir etwas näher dran. Demut heißt, dass wir ganz auf der Erde stehen, dass wir hinabsteigen in unsere Erdhaftigkeit, dass wir in dem Bewusstsein leben, dass wir noch auf der Erde sind und dass wir noch nicht im Himmel sind und dass wir deswegen noch Fehler haben und in dem Wissen uns anderen Menschen gegenüber verhalten und Gott gegenüber verhalten. Das ist Demut. Wir sind nicht besser als andere. Mit Jesus müssen wir erst hinabsteigen in die Menschlichkeit, bevor wir aufsteigen können zu Gott. Nur der wird Gott näher kommen, der bereit ist, seine Erdhaftigkeit, also seine Fehlerhaftigkeit und seine Niedrigkeit und seine Menschlichkeit und seine Schatten und seine Schuld anzunehmen. Nur der kann demütig sein. Und dann müssen wir uns dementsprechend auch verhalten, anderen Menschen gegenüber. In einem Buch habe ich den Satz gefunden, je näher der Mensch Gott kommt, desto demütiger wird er. Denn dann spürt er, dass er als Mensch von der Heiligkeit Gottes weit entfernt ist. In einem anderen Buch habe ich noch eine Erzählung zu Demut gelesen. Da wurde ein Greis gefragt, was ist Demut? Und dann hat er geantwortet, die Demut ist ein großes, ja göttliches Werk. Der Weg zu Demut ist aber dieser, man soll körperliche Arbeit leisten, man soll sich selbst für einen sündigen Menschen halten, man soll sich allen unterwerfen. Der Bruder fragte, was heißt das, allen unterworfen sein? Und der Greis erwiderte, wenn einer nicht auf die Fehler des anderen achtet, sondern vielmehr die eigenen betrachtet. Und wenn einer ohne Unterbrechung zu Gott fleht, das ist Demut. Nicht auf die Fehler des anderen achten, sondern vielmehr die eigenen betrachten. Das ist Demut. Soweit zum lateinischen Wort. Es gibt noch das griechische Wort für demütig, das heißt ein Zustand der Machtlosigkeit. Dazu kommen wir später nochmal. Demütig kann man in der Bibel in zwei Richtungen sein, vor Gott und vor den Menschen. Und beides wird als erstrebenswerte Eigenschaft angesehen. In manchen kirchlichen Traditionen, da hat man die Demut die Schwester der Liebe genannt. Schwester der Liebe. Bei Demut geht es immer um eine tiefe Verbindung zur Liebe. Ohne Liebe wird Demut zur Unterwürfigkeit. Und ohne Liebe wird Demut zum Schauspiel. Und ohne Liebe wird Demut zur Heuchelei. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Antonyme sind, ob ihr das schon mal gehört habt. Antonyme, das sind Worte, die das Gegenteil eines Begriffs ausdrücken. In der deutschen Sprache werden in vielen Fällen Antonyme auch durch das Voranstellen der Vorsilbe ungebildet. Also ihr kennt das, ja. Also es klappt aber bei der Demut nicht so gut, weil es gibt nicht die Undemut. Und deshalb gucken wir mal, was das Gegenteil von Demut ist. Ich nehme mal einfach einen Begriff, Hochmut. Das Gegenteil von Demut ist Hochmut. Die Würde der Demut, die Einheit begründet, sagt Paulus, zeigt sich im Schätzen der Unterschiedlichkeit des anderen. Die Würde der Demut, die zeigt sich in großer Zurückhaltung gegenüber anderen, nicht Hochmut. Die zeigt sich in einem weiten Herzen gegenüber anderen und die zeigt sich in tiefer Zuwendung. Demütige Menschen, die üben keine Macht aus. Demütige Menschen, die können anderen auch Raum geben, auch anderen Meinungen Raum geben. Demütige Menschen, die haben nichts zu verlieren. Und demütige Menschen, die müssen sich und anderen auch gar nichts beweisen. Und demütige Menschen, die brauchen nicht auf alles eine Reaktion. Und die müssen auch nicht auf alles reagieren. Ich weiß nicht, ob ihr den Schriftsteller Franz Kafka kennt, sogar der singt ein Loblied auf die Demut. Er hat gesagt, die Demut gibt jedem das stärkste Verhältnis zum Mitmenschen und das sofort. Hochmut trennt, und das passiert meistens in unseren Gedanken, und Demut vereint. Und deshalb ist laut Paulus Demut die Haltung, eine der Haltungen, die Einheit fördert. Das heißt, wenn wir Einheit leben möchten in unserem Leben und in unseren Gemeinden, dann müssen wir die Demut fördern in unserem persönlichen Leben. Nicht auf andere gucken, nur auf uns. Es geht nicht um die anderen. Der zweite Begriff war der Begriff der Sanftmut, den Paulus erwähnt hat. Sanftmut. Einheit ohne Sanftmut geht nicht. Was ist eigentlich Sanftmut? Als ich etwas recherchiert habe, da bin ich auf den Begriff der Sanftmut bei Bienen gekommen. Kennt ihr das? Es gibt sanftmütige Bienen. Das habe ich nicht gewusst. Also das ist die Sanftmut eines Bienenvolkes ist natürlich immer von uns Imkern abhängig, habe ich gelesen. Was passiert, wenn ein Bienenvolk ruckartig, ja nahezu brutal bearbeitet wird? Fehlende Körperhygiene, starke Rasierwasser, aber auch drohendes Gewitter, eingehende Telefonanrufe bei einem sich in ihrem Revier befindlichen Mobiltelefon machen jede Biene wild. Das verstehe ich. Das kann ich nachvollziehen, dass man da die Sanftmut verlieren kann bei starkem Rasierwasser, ständig eingehenden Telefonanrufen, früher und kühler Abend. Ah ja, gut, Sanftmut. Also da habe ich ja mal Sanftmut verstanden, aber wir gehen mal etwas näher hin. Wir gucken uns das Ganze nochmal vom Antonym her an, vom Gegenteil her. Der zweite Punkt ist, Sanftmut ist das Gegenteil von Schärfe. Sanftmut hat viel mit Worten zu tun. Und die tiefsten Verletzungen und die heilsamsten Momente in unserem Leben sind eigentlich durch Worte entstanden, oder? Ihr merkt es momentan auch in den sozialen Netzwerken, wie scharf dort geredet wird, wenn ihr irgendwo unterwegs seid im Internet. Wir merken alle, und das zerstört die Einheit. Schärfe zerstört die Einheit. Und deshalb lasst uns alle miteinander aus einer Haltung der Demut, der Sanftmut heraus reden. Auch Kritik kann in deiner Haltung der Sanftmut weitergegeben werden, auf jeden Fall. Meint Paulus zumindest an einer Stelle in 2. Timotheus 2, Vers 25, da sagt er, ein Diener Gottes soll Andersdenkende mit Sanftmut zurechtweisen. Auch das geht. Aber Sanftmut ist was ganz Wichtiges in unseren Worten. Und das können wir von Jesus lernen. Vinzenz von Paul, die Mutter Teresa des 17. Jahrhunderts, der hat mal gesagt, ich habe nur 3-mal in meinem Leben scharfe Worte gebraucht, jedes Mal ohne Erfolg. Dagegen habe ich mit Sanftmut stets erreicht, was ich erreichen wollte. Interessant. Schärfe trennt und Sanftmut vereint, deshalb ist laut Paulus Sanftmut die Haltung, die Einheit fördert. Einheit und Sanftmut. Und jetzt noch der letzte Begriff. Einheit ohne Geduld geht nicht. Wenn ein Mensch ganz lange braucht, bis er richtig wütend wird, dann nennt man das Geduld. In der alten Deutschform Langmut. Ja, da braucht man lang, bis man wütend wird. Deswegen heißt es Langmut. Heute benutzen wir das Wort eigentlich nicht mehr Langmut, sondern wir benutzen das Wort Geduld. Aber was auch hier im griechischen Urtext steht an dieser Stelle, ist der Begriff der Langmut. Dass wir lange brauchen, bevor wir wütend werden. Das ist das Wort, das hier steht. Langmut heißt also, Geduld heißt also, dass wir nicht gleich zornig reagieren, Abstand halten vom Zorn, lange aushalten, bis wir zornig werden und nicht gleich aus allen Rohren schießen. Das ist das, was Einheit fördert. Deshalb ist es auch das Antonym zu Geduld der Jähzorn. Geduld und Jähzorn. Geduldige Menschen brauchen länger, bis der Zorn ausbricht. Sie gehen in der Regel auch milder mit dem Leben und mit anderen Menschen um und mit der Schöpfung auch. Geduldige Menschen sind aber nicht gleichgültig, sondern sie sind gnädig. Geduldige Menschen beißen sich nicht fest und gehen nicht mit dem Kopf durch die Wand. Sie schonen sich und andere, können die eigenen Bedürfnisse auch mal zurückstellen und bleiben dennoch fokussiert. Geduldige Menschen flüchten nicht, sondern sie bleiben dran und sie bleiben diszipliniert und können objektiv auch Lösungen suchen, weil sie eben nicht ständig gleich sich vom Zorn und von der Wut besiegen lassen. Geduldige Menschen werden nicht von negativen Impulsen beherrscht und können deshalb wachsam bleiben. Also Jähzorn trennt und Geduld vereint. Deshalb ist laut Paulus Geduld die Haltung, die Einheit fördert. Schaut euch diese drei Dinge jetzt nochmal an. Ihr seht sie hier vorne. Und fragt euer Herz, welche Haltung in dieser so diffusen und bewegten Zeit jeden Tag helfen könnte. Vielleicht denkt ihr an eine Situation und dann guckt mal, welcher dieser links stehende Begriffe wohl jetzt gerade helfen könnte. Und an welchem Punkt vielleicht wir noch mal ein bisschen nachbessern sollten. Jetzt noch zum letzten Teil des Verses aus Epheser 4. Da steht, ertragt einander in Liebe, bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch das Band des Friedens. Ertragt einander in Liebe. Also man könnte dieses Wort ertragen auch übersetzen mit, da staut sich was an, aber es kommt nicht zum Ausbruch. Also ertragt einander. Der Grund, warum es nicht zum Ausbruch kommt, ist die Liebe. Liebe ist quasi der Deckel auf dem Topf, der normalerweise überkochen würde. Liebe verhindert den Ausbruch. Liebe verhindert dadurch Verletzungen und Trennungen und Flucht. Liebe will nicht verletzen. Liebe will helfen. Liebe will nicht trennen. Liebe will umarmen. Liebe will nicht flüchten. Liebe will erdulden. So sagt es Paulus hier. Liebe, sagt Paulus an anderer Stelle, ist wie ein vollkommenes Band, das alles zusammenhält. Jetzt brauchen wir eins dieser Teile. Ich glaube, das ist das erste. Ich habe mal extra so ein Band mir machen lassen, damit ihr seht, es ist wie so ein Band, das uns... Liebe ist wie so ein Band, das alles umfassen soll. Wie so ein vollkommenes Band, das alles zusammenhält. Paulus benutzt das gleiche Wort auch in unserem Text, nur dass er es für den Frieden verwendet. Bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch das Band des Friedens. Also wir haben beides. Zwei Bänder halten diese Einheit zusammen. Das Band der Liebe und das Band des Friedens. Liebe und Frieden, beides, und ich sage das bewusst, müssen wir zuallererst mal wollen. Wir müssen Liebe wollen, in Liebe ertragen wollen und Frieden wollen. Das ist die Grundvoraussetzung für Einheit. Wir können nicht sagen, wir wollen eins sein und anderen die Liebe verweigern. Und wir können nicht sagen, wir wollen eins sein und anderen den Frieden verweigern. Es ist unser Part, diese zwei Bänder immer um uns herum zu tragen. So wie ihr vielleicht auch irgendwelche Armbänder mal tragt oder so, oder wie ein Halsband tragt. Eigentlich müssen wir immer Liebe mitnehmen und Frieden mitnehmen in unsere Begegnungen. Egal, wo ihr hingeht, egal, wen ihr trefft, egal, welche Situation ihr betretet, nehmt Liebe, das Band der Liebe und das Band des Friedens mit. Von diesen beiden Bändern hängt die Einheit ab. Ein kurzer Hinweis noch, weil uns ja manchmal auch die Liebe ausgeht. Vielen Dank. Ja. Unsere Liebe lebt entscheidend von der Liebe Gottes, nicht von unserer Liebe. Unsere Liebe erschöpft sich nicht, wenn sie mal aufgebraucht ist. Habt ihr das gewusst? Paulus spricht davon, dass die Liebe Gottes in unsere Herzen eingegossen ist. In Römer 5, Vers 5. Das heißt, wir haben mehr Liebe, als wir eigentlich haben. Unsere Liebe erschöpft sich nicht mit dem, dass sie vorbei ist, sondern wir haben noch Gottes Liebe, die eingegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Was ist das für ein Geschenk? Wir haben obendrauf noch Gottes Liebe und ich glaube, dass wir für eine gelungene Einheit genau das brauchen, dass wir uns dessen bewusst sind und dass wir uns das bewusst machen. Wir leben in unserer Liebe zueinander und in unserem Frieden zueinander immer von der Liebe Gottes. Vor ein paar Jahren habe ich ein wunderschönes Beispiel für die Einheitswirkung von Demut und Sanftmut und Geduld gelesen. Die habe ich sicher manchen schon erzählt, aber die finde ich, was Liebe und Frieden betrifft, vorbildlich. Es waren einst zwei alte Männer, die viele Jahre zusammengelebt hatten, aber nie stritten. Und nun sagte der eine von ihnen, lass uns mal streiten, ganz wie die anderen Leute es tun. Und der andere sagte, ich weiß nicht, wie ein Streit entsteht. Da sagte der Erste, schau, ich lege einen Ziegelstein zwischen uns und sage dann, das ist meiner. Und du sagst, nein, das ist meiner. Und dann beginnt der Streit. Und so legten sie einen Stein zwischen sich. Und der eine von ihnen sagte, das ist meiner. Und dann sagte der andere, nein, das ist meiner. Und dann gab der zurück, okay, er soll dir gehören, so nimm ihn hin und geh. Und dann steht in dieser Geschichte dieser schöne Satz, und so gingen sie ihres Weges, ohne miteinander streiten zu können. Ich glaube, das ist Demut, Sanftmut und Liebe und Geduld und Frieden in einem. Ein wunderschönes Beispiel, auch so kann Einheit gehen. Ich bete noch. Geliebter Jesus, wir danken dir, dass du in unserem Leben so viel Gutes bewirkt hast, dass du unser Leben beschenkt hast durch deine Liebe und durch deinen Frieden, den du geschaffen hast, Jesus. Und jetzt bitte ich dich, dass es uns gelingt, unser ganzes Leben auf das auszurichten und von deiner Einheit abhängig zu machen. Wir möchten gern eins sein, wie du, Jesus, mit dem Vater eins warst. Und darum hast du gebeten im hohenpriesterlichen Gebet. Und deswegen hilf uns, das auch umzusetzen im Alltag. Du betest für uns in dieser Sache. Danke dafür. Amen.